generell würde ich sagen, dass ich jetzt nicht die Tour mache und dann gibt es Kunst, sondern dass die Tour halt eigentlich auch wie eine große Performance ist. Also wenn man von oben vom All auf die Erde blickt, dann ist es nachher hoffentlich irgendwann so ein großer Kreis, der sich um alles schließt und halt alles auf dem Weg auch verbindet. Ich habe eher ganz oft gedacht, wow, das kommt so nie wieder. Das kann man zwar im Prinzip bei jedem Moment im Leben denken, aber das habe ich selten so bewusst gedacht wie auf der Tour, also beim Segeln. Durch so viele Dinge, die man meint, machen zu müssen, teilweise ja auch, dass man gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich super viel Freiheit hat. Ich denke einfach, das Gehen, Wandern, unterwegs sein, nennen wir es mal so, aus Muskelkraft, langsam, das kann einem einfach nochmal eine neue Perspektive darauf eröffnen.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße dich zu der Weihnachtsfolge in diesem Jahr. Das heißt nicht, dass diese Folge inhaltlich irgendwas mit Weihnachten zu tun hat. Sie erscheint einfach einen Tag vor Heiligabend. Und vielleicht nutzt du sie, um nochmal etwas zur Ruhe zu kommen, bevor es trubelig wird an Heiligabend. Vielleicht nutzt du sie an den Feiertagen, um ein bisschen runterzukommen, um dich inspirieren zu lassen oder abzutauchen in eine andere Welt. Denn in eine andere Welt geht es in der heutigen Folge. Wir reisen gemeinsam mit Katharina Kneipp von Island über Grönland und Neufundland bis an die kanadische Ostküste. Katharina ist seit fast 3 Jahren jetzt unterwegs. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass ich vor knapp 3 Jahren schon mit ihr gesprochen habe, als sie aufgebrochen ist zu einer sehr, sehr großen Reise. Katharina möchte auf einer Nordroute die Welt umrunden, und zwar zu Fuß und mit Ski. Und wenn das nicht möglich ist, weil Wasser zwischen den Landmassen liegt, auf denen sie unterwegs ist, dann will sie auch diese Strecken möglichst ohne Motor und emissionsfrei bewältigen, sprich mit dem Segelboot. Katharina ist aber gar keine Seglerin, das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass sie Möglichkeiten findet, irgendwo mitzusegeln. Davon wird sie uns heute erzählen, wie das funktioniert hat, von Island über Grönland und Neufundland bis nach Kanada rein. Es geht in dieser Folge aber um einiges mehr als nur diese Route. Es geht um die Frage, wie das eigentlich ist, wenn du unterwegs bist und das dein Alltag ist. Es ist jetzt nicht so, dass Katharina nur wandert oder nur segelt. Sie arbeitet auch zwischendrin immer wieder, um sich das Ganze auch zu finanzieren. Wie macht sie das? Wo macht sie das? Wie fühlt sich das aber an, wenn ja, das Leben so ein ganz anderes ist als zu Hause? Katharina ist eigentlich in Münster zu Hause, ist Künstlerin, hat aber auch eine ganze Zeit in einem Outdoor-Laden gearbeitet, um zu sparen für dieses Projekt, das da heißt Round Motion und auch als Kunstprojekt angelegt ist. Auch darüber sprechen wir heute nochmal kurz, warum und wieso Kunst im Zusammenhang mit dieser Reise. Du kannst dich also freuen auf den Zwischenbericht eines großen Abenteuers, in dem aber auch einige Impulse stecken für die kleinen Abenteuer oder auch die mittleren für all das, was nicht 5 Jahre braucht oder 6 oder 7 oder wer weiß wie lange, denn Katharina weiß auch das noch gar nicht, wie lange sie unterwegs sein wird, wie ihre weitere Route aussehen wird, denn nach Russland rein, so wie es ursprünglich geplant ist, das ist ja nach wie vor etwas schwierig und das würde sie auch aktuell nicht machen. Wann diese Entscheidung ansteht, auch das bequatschen wir kurz. Also lehn dich zurück, ich ziehe den Vorhang gleich auf und schalte rüber nach Kanada zu Katharina Kneipp. Vorher atmen wir aber noch einmal kurz durch. Musik. Wenn ein Jahr geht, dann hat das logischerweise immer was von Auskehr, von Besinnlichkeit, von Ruhe. Gleichzeitig steht aber ein neues Jahr in den Startlöchern und das ist die Zeit des Aufbruchs. Wir nehmen uns dann oft vor, zum Beispiel körperlich ein bisschen fitter zu werden. Und wenn wir das wollen, dann sollten wir, genau wie beim Abenteuer, vielleicht mal darauf schauen, was wir in den Alltag integrieren können. Womit kannst du heute anfangen? Die großen Vorhaben, die sind toll, wenn wir sie denn umsetzen, aber oft ist das ja nicht der Fall. Und wenn wir auf die körperliche Fitness gucken, dann nehmen wir uns da oft auch sehr viel vor und setzen es dann nicht um. Ich habe für dieses körperliche Training, aber auch die mindestens genauso wichtige Erholung im Alltag, ein paar Tools, auf die ich total schwöre. Und zwar von Blackroll. Das ist zum einen das sogenannte Multiband, ein relativ langes Fitnessband mit verschiedenen Schlaufen, das ich für unzählige Übungen nutzen kann. Das habe ich immer dabei, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Das benutze ich zu Hause fast täglich, weil das einfach so variabel einsetzbar ist. So ein Fitnessband hat auch den Vorteil, dass der Widerstand sich verändert in der Bewegung und dadurch ist das auch gelenkschonend. Du hast nicht so eine schwere Hantel, die von Anfang an gleich schwer ist, sondern es wird durch den Zug dann immer schwerer. Dann die kleineren Fitnessbändern, wo es verschiedene Stärken gibt mit verschiedenen Widerständen, mit denen ich sehr gerne trainiere. Und die hat unser Sohn letztes Jahr zu Weihnachten bekommen, eine Massagepistole, mit der du dich wunderbar selbst massieren und deine Recovery unterstützen kannst, die verklebten Faszien ein bisschen lösen kannst. Genauso kannst du das natürlich tun mit den Faszienrollen, für die Blackroll irgendwann mal bekannt geworden ist. Daher kommt auch der Name Blackroll, schwarze Rolle, die es in verschiedenen Ausführungen gibt. Du findest bei Blackroll noch eine ganze Menge mehr Produkte für das Training und die Erholung. Guck da einfach mal vorbei im Webshop auf blackroll.com. Da gibt es aktuell Rabatte bis zu 20% und mit dem Code FREIRAUS10 bekommst du nochmal 10% auf deinen kompletten Warenkorb. FREIRAUS10, alles zusammengeschrieben, ist der Code für 10% bei Blackroll auf blackroll.com.
Katharina, schön dich zu sehen.
Ja, ebenso.
Wie geht's dir?
Sehr gut, ja. Ich bin jetzt aktuell ja in Kanada und kann eine kleine Pause machen. Ja, das war sehr gut.
In Kanada ist groß. Wo in Kanada bist du denn?
Ich bin im östlichen Ontario, in der Nähe von Ottawa. Und genau, in einem kleinen Ort namens Mississippi Mills. Kann hier auf eine Katze und einen Hund aufpassen und das Haus dementsprechend nutzen.
Wessen Haus, wessen Katze, wessen Hund? Wem gehört das?
Das ist tatsächlich einer der Töchter von den beiden von der Farm aus Island, wo ich letzten Winter war. Und die ist vor vielen Jahren nach Kanada ausgewandert. Das hat sich dann irgendwie zufällig ergeben, dass ich ihre Adresse nutzen konnte, um meine Wintersachen schon hierher zu bekommen. Ja, meine Ski zum Beispiel auch hierher zu schicken und so. Ja, und hatte dann so eine Anlaufstelle einfach. Und das hat auch perfekt einfach gepasst, dass das dann hier in der Region ist und nicht jetzt irgendwie an der anderen Küste oder so.
Wie weit bist du von der Küste weg? Weil wir werden es gleich alles nochmal aufdröseln, ne? Mhm. Wann du überhaupt losgelaufen bist, wo du losgelaufen bist, für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal hier deine Geschichte hören. Und wie du da gelandet bist, wo du bist. Aber du bist ja an der Ostküste auch angekommen. Wie weit bist du von der entfernt jetzt?
Also ich kam ja ganz ursprünglich, also erst kam ich kurz in Labrador an, aber eingereist bin ich dann in Neufundland. Das ist aber ja dann nochmal eine Insel. Da bin ich dann einmal so ein bisschen quer drüber gegangen und dann auf der anderen Seite an der Westküste weitergesegelt und dann bis nach Nova Scotia gesegelt und dort noch ans Festland auch gesegelt. Also nicht Cape Breton, ist nochmal wie so eine Halbinsel sozusagen davor. Ich weiß es gar nicht genau, in Kilometern muss ich gestehen. Ich glaube, also von dort aus bin ich ja nochmal ein bisschen weiter der Küste entlang gefolgt und dann ist am Anfang ja auch dieser St. Lawrence River so groß und breit, das ist dann zwar offiziell ein Fluss, aber man hat trotzdem noch so ein Meergefühl und die Wale, die schwimmen auch wirklich, die schwimmen teilweise bis Quebec statt diesen Fluss hoch. Man hat da schon noch so ein maritimes Gefühl, obwohl das natürlich jetzt irgendwie wissenschaftlich gesprochen kein nicht mehr das Meer ist sozusagen. Und bis nach Quebec sind es, mal kurz überlegen, so 600-700 Kilometer oder so.
Kannst du es in Tagen sagen besser? Also wie lange bist du schon, vor wie vielen Tagen oder Wochen oder Monaten bist du in Neufundland da angekommen?
In Neufundland kam ich, also eingereist bin ich am 3. Juli dieses Jahr, genau. Und dann bin ich gut 10 Tage ungefähr einmal da quer über Neufundland gegangen. Also nicht über ganz Neufundland, sondern über so einen Teil bis halt an die andere Seite der Küste. Und dann habe ich da ein paar Tage gewartet, bis ich dann tatsächlich Glück hatte und ein Segelboot gefunden habe und dann weiter segeln konnte. Und dann waren es ab da, dann ab Mitte August, genau, ich glaube 16. August, kam ich dann in Nova Scotia an Land und ab da bin ich dann sozusagen zu Fuß unterwegs gewesen. Bis vor einem knappen Monat. Also ich bin jetzt fast einen Monat jetzt hier in Mississippi Mills und habe den Winter vorbereitet, der jetzt langsam kommt und vor allem diese Schmuddelphase hoffentlich zumindest hinter mir.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Fotos von dir gesehen, auch auf Instagram, wo du ja viel teilst und von deiner Reise. Da habe ich manchmal gedacht, oh, sieht auch aus wie bei uns hier gerade.
Ja.
So ja. Schmuddel-November.
Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so. Also jetzt liegt seit ein paar Tagen schon Schnee. Es kann aber schon sein, dass er nochmal auch zu großen Teilen wegschmilzt. Also wir sind eigentlich nicht so wahnsinnig kalt, irgendwie 10 Grad minus, aber dann die Vorhersage wird auch wieder plus Grad. Also man merkt schon deutlich, dass es nicht mehr irgendwie am Polarkreis oder so ist. Ja, eher Südspanien quasi. Ne?
Mehr oder weniger. Ja, aber es sind ja krasse Dimensionen, also einmal räumlich und dann auch zeitlich. Für dich wahrscheinlich jetzt völlig normal, bis jetzt seit knappen halben Jahr dann in Kanada oder auf dem Kontinent. Du bist losgelaufen vor, es sind fast 3 Jahre jetzt, glaube ich, ne?
Ja.
In Münster?
Genau, also Ende Januar bin ich losgegangen in Münster, ja.
In Münster, in deiner Heimat, bist dann hier durch Hamburg gelaufen, da haben wir uns gesehen, da haben wir zum ersten Mal in Ruhe gesprochen, auch über das Projekt, zu dem du aufgebrochen bist und bist dann gen Norden erstmal.
Genau.
Ja. Mit der Idee, ich weiß nicht, ob du es noch so erinnerst, aber ich meine mich zu erinnern, irgendwie so ungefähr 5 Jahre um und bei unterwegs zu sein, so grob. Ne?
Ja.
Auf einer nördlichen Route um die Welt.
Genau, ja.
Mit der Idee, also einmal, das ist ja noch ein wichtiger Punkt, aus eigener Kraft unterwegs zu sein, auch nur zu Fuß. Ne? Also
ja,
so,
und Ski im Winter.
Und Ski, ja. Genau, zu Fuß, also auf den Füßen, ne? Nicht jetzt auf Rädern, also sprich mit dem Fahrrad oder so. Und vor allen Dingen nicht motorisiert. Das heißt, alles, was dann an Meer dazwischen ist, wolltest du mit dem Segelboot machen.
Mhm.
Das war die Idee. Und du wolltest verknüpfen, dieses Unterwegssein auf diese Art und Weise mit Kunst, mit der Kunst. Inwiefern lässt sich das mit Kunst verknüpfen oder was war so deine Idee? Und vielleicht auch schon einen kleinen Blick darauf, wie konntest du das dann auch tatsächlich umsetzen in der Zeit, die du jetzt schon unterwegs bist?
Also es ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich hatte, als ich aufgebrochen bin, mir schon ein bisschen mehr vorgestellt, dass ich vielleicht auch unterwegs mehr zeichne oder halt so die Sachen mache, die ich auch sonst oft mache. Das ist aber dann in der Realität dann doch eher Schreiben geworden. Aber ich habe versucht oder auch gemacht, dann unterwegs einfach Leute zu treffen. Zum Beispiel in Oslo, das war das allererste. Da habe ich eine Kooperation mit einer Tänzerin gehabt. Ja, wir waren ein paar Wochen, haben wir zusammen irgendwie versucht, uns, ja, so diesem, wie man quasi Natur auf eine körperliche Weise und sie halt von dieser Tanzrichtung sozusagen erforschen kann, aber auch inwieweit das dann mit unserer Geschichte verbunden ist. Also sie hat, ihre Familie zumindest, hat auch so eine Fluchthintergrund. Sie selber ist in der Nähe von Oslo oder Südnorwegen aufgewachsen. Aber trotzdem ist halt einfach so dieses zum Fuß unterwegs sein, für sie hat das nochmal eine andere Bedeutung und in ihrem Tanz spielt das auch oft eine Rolle, ohne mit der Erwartung daran zu gehen, dass wir jetzt da die finale Lösung finden, aber einfach das zu experimentieren. Wir waren dann viel im Wald und haben am Fluss dann auch ein paar also Talks organisiert und eine Ausstellung. Und dann war ich aber ja relativ lang in Nordost-Norwegen, also die ganze Polarnacht und habe dort halt auch bei so einer Kunstorganisation mitgeholfen oder auch in Nordisland habe ich eine Ausstellung, also das war wirklich eine größere Ausstellung dann organisiert und das war dann toll, weil dann hatte ich einen Raum, ich hatte Werkzeug, ich hatte einen Computer und konnte halt dementsprechend das verschiedene Material, was ich da gesammelt habe und auch die Texte, die ich geschrieben habe, dann in dem Raum sozusagen, also nochmal in so einem ganz klaren Kunstkontext, sagen wir mal, wieder reinbringen und generell würde ich sagen, oder immer noch sagen, dass ich jetzt nicht die Tour mache und dann gibt es Kunst, sondern dass die Tour halt eigentlich auch wie eine große Performance ist. Also wenn man von oben vom All auf die Erde blickt, dann ist es nachher hoffentlich irgendwann so ein großer Kreis, der sich um alles schließt und halt alles auf dem Weg auch verbindet. Alles, was irgendwie ja im Allgemeinen als Kunst bezeichnet wird, irgendwie gängigerweise, aber halt auch eben alles, was von vielen gar nicht als Kunst wahrgenommen wird.
Du hast schon gesagt, du bist dann hoch Norwegen weiter in den Norden und das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, das war also vor 1,5 Jahren wahrscheinlich oder vor einem Jahr. Mhm. Da warst du in Longyearbyen, also ganz, ganz im Norden Europas,
ja,
und hast gewartet. Also warst da eine längere Zeit, hast da auch gearbeitet, darüber haben wir gesprochen, ne? Weil du ja nicht nur jetzt läufst die ganze Zeit auf Skiern oder zu Fuß, sondern du bist immer wieder auch vor Ort und tauchst da ein ins Leben und musst natürlich auch schauen, dass du so ein bisschen mal zwischendurch auftankst, aber auch arbeitest, musst auch leben. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass du Hunderttausende zurückgelegt hast und da gar nicht arbeiten müsstest,
nee,
diese ganze Zeit. Du hast da dann eine Möglichkeit gesucht, daran erinnere ich mich, über das große Meer zu kommen, darüber nach Neufundland, erstmal nach Island, ne?
Erstmal nach Island, genau. Also ich hatte, also ich bin nach Svalbard schon gesegelt und hatte da aber auch schon dann eigentlich relativ klar geplant, von dort aus dann nach Island zu segeln. Und das war aber halt erst einige Monate später. Dadurch hat sich dann ergeben, dass ich halt da den Sommer bleiben konnte und gearbeitet habe auch wieder. Und in Longyearbyen habe ich, oder in Svalbard habe ich auch noch auf dem Segelboot gearbeitet. Da sind wir halt ganz hoch. Und das war natürlich dann toll, weil ich dann auch die ganze Westküste einfach gesehen habe. Und dann bis 80 Grad Nord sind wir hoch, also bis zum Eis im Prinzip, wo man dann halt nicht mehr weiter kann, außer zu Fuß vielleicht oder mit dem Eisbrecher. Genau, und dann von Longyearbyen ging es mit dem Segelboot erst nach Ostgrönland und dann nach Nordwest-Island, Ísafjörður.
Dazu muss man sagen, du hast keine Segelerfahrung gehabt bis dahin.
Nee, genau.
Es ist ja sowas, wo viele immer denken, so, oh, habe ich überhaupt keine Berührungspunkte mit gehabt und dann da auch so vor zurückschrecken oder auch Berührungsängste haben, zu sagen, ah nee, traue ich mir gar nicht zu, aber das ist durchaus möglich, dass man da relativ schnell auch ein bisschen was lernt und aufschnappt und dann auch eine Hilfe sein kann.
Hängt es wahrscheinlich von einem selber ab, ja, auch.
Ja.
Und auch von den Bedingungen auf dem Boot. Also ich kann mir vorstellen, also es gibt natürlich auch so Charter-Segeltouren, wo dann einfach gar nicht so gewünscht ist, dass die Gäste so richtig was mitmachen. Oder wo auch das zwar unter Segeln quasi verkauft wird, aber im Endeffekt der Segelanteil ganz, ganz wenig nur ist. Und das Segelboot eher so eine Art treibendes Hotel ist, sagen wir mal. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, wenn man jetzt wirklich segeln was lernen möchte. Da muss man natürlich auch einfach viel fragen und vielleicht auch Glück haben, dass die Leute dann auch die Geduld haben, einem irgendwie die Sachen zu sagen, auch wenn es dann, ja, teilweise ist ja schon dann auch irgendwie ein bisschen rougher, je nachdem, wo man unterwegs ist, dann auch noch dunkel und dann natürlich kalt und ja, und dann müssen manche Sachen ein bisschen schnell vielleicht mal gehen. Ja, muss man halt irgendwie dann einfach machen, was gesagt wird sozusagen, damit das halt irgendwie funktioniert und man kennt das jetzt nicht unbedingt, aber es kann natürlich doch deutlich unangenehmer werden, wenn da irgendwas falsch läuft mit den Segeln, ja.
Ist das Segeln für dich mehr so ein Mittel zum Zweck geblieben, um von A nach B zu gelangen, jenseits von Fliegen? Oder hast du es auch lieben gelernt?
Nee, absolut, ja. Also ich bin sehr, sehr begeistert vom Segeln und auch der Möglichkeit, einfach in Gebiete zu kommen, wo es halt eben keine menschgemachte Infrastruktur gibt. Also gerade auch Svalbard oder, also da gibt es natürlich Infrastruktur, aber es ist halt alles sehr punktuell. Auch Grönland zum Beispiel, da gibt's halt dann in den Orten natürlich irgendwie Straßen, aber man kann halt jetzt nicht irgendwie die Küste da groß entlang wandern, weil das halt einfach so zerklüftet ist mit diesen ganzen Inseln. Also man wird dann halt irgendwie inland laufen oder ja, es wäre auf jeden Fall nicht in der Form möglich. Und dann gibt's auch ganz viele Gletscher und vom Segelboot ist es einfach eine fantastische Möglichkeit, irgendwie da ranzukommen und halt auch einfach nur dem zu folgen, was. Also man muss ein bisschen auch an Bürokratie halten und sich regelmäßig melden und solche Geschichten oder in manche Gebiete davon halt auch gar nicht rein. Aber davon abgesehen ist das eigentlich so, wie wenn man wandert ohne Wege oder halt auch im Winter, wenn man Ski fährt und dann halt einfach seinen eigenen Weg suchen muss, der Sinn macht in Anbetracht der Geografie. Und beim Segeln ist es halt ganz ähnlich. Da muss man gucken, wie steht der Wind und Strömungen und gegebenenfalls Eis. Also es gab ja dann Seeeis oder Eisberge auch.
Wo hingst du denn so fest, wo du nichts gefunden hast zum Weitersegeln? Ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich weiß noch, dass du, ich will nicht sagen verzweifelt warst, aber es kamen da doch so ein paar Posts und Mensch, weiß nicht doch noch jemanden oder kann noch mal irgendwo jemand was teilen? Ich finde hier kein Segelschiff. War das Island?
Das war Island, ja. Das war so meine Überlegung. Soll ich überhaupt es wagen, nach Island zu segeln? Weil das ist halt einfach eine Insel. Ne? Und dann, da kommt man halt nicht anders weg, als mit dem Segelboot oder zu fliegen. Das Gute war aber dann, oder zu meiner Beruhigung habe ich mir gedacht, okay, ich kann halt im Prinzip, solange ich will, in Island bleiben. Also wenn das in dem einen Jahr nicht klappt, dann kriege ich keine Visumsprobleme oder irgendwas, sondern ich kann da einfach bleiben, arbeiten und so weiter. Und ja, und dann ist die Sache halt so, dass die Strömung, also diese Route, wird Wikinger-Route genannt. Also es segeln viele Leute diese Strecke, allerdings alle eigentlich in der Regel von Neufundland in Richtung Island. Das sind jetzt auch keine Heerscharen von Leuten, aber wenn das Leute machen, dann meistens in die Richtung. Und dann gibt es so ein paar, die das dann halt auch in die Richtung segeln, die ich gebraucht habe sozusagen. Aber dann ist das häufig ja lange geplant, irgendwie ein Traum von den Leuten schon seit vielen Jahren. Und dann ist es nicht so, dass die da jetzt spontan noch irgendwen mit aufgabeln in Island. Und ja, dann habe ich aber in alle möglichen Facebook vor allem Segelgruppen geschrieben und allen möglichen Leuten auch einfach geschrieben, die, also zum Beispiel Leute, die fragen, wir brauchen irgendwie die Charts von der und der Region, wir planen da was. Und dann habe ich gesagt, ich habe gesehen, ihr wollt da hinsegeln. Aber das war alles immer dann tatsächlich nicht für dieses Jahr, sondern irgendwie ganz viele Leute, wo ich das dann gefunden habe, die sind alle, haben das für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder so geplant. Oder ich habe Leute gefunden, die es schon gemacht haben. Und dann am Schluss habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden mit einem polnischen, so einer Segelschule im Prinzip. Wäre ich nach Nuuk in Westgrönland gesegelt. Und dann mit den Privatleuten, die von Neufundland gekommen sind, nach Grönland und dann wieder zurück segeln wollten. Und dann bin ich auch zu dem Hafen hingewandert, einmal über Island drüber vom Norden von der Farm nach Reykjavik. Und dann war tatsächlich irgendwie ein paar Tage vor dem Lossegeln, haben die dann eine Mail geschrieben, ja, die haben irgendwie so Probleme mit dem Boot und können nicht segeln. Ja, war ich erstmal, wow, das kannst du irgendwie, das ist so unwirklich, dass das jetzt gerade passiert. Ja, und dann habe ich aber Glück gehabt und ich habe dann direkt an alle Leute, die irgendwas mit Segeln zu tun hatten, geschrieben. Und ich kam gerade so aus den Highlands raus, also auch wieder Netz gehabt und so. Und dann hat zufällig jemand, den ich kannte, in der Nähe von Reykjavik gesagt, verrückt, hier ist so ein französisches Segelboot gewesen, gerade vor ein paar Tagen. Die wollten zur Nordwestpassage, die waren ganz nett und die sahen auch noch so aus, als hätten die Platz auf dem Boot, aber die sind jetzt schon weg. Und dann gibt es ja diese Apps, wo man gucken kann, welche Segelboote oder welche Schiffe generell da sind, ne, so Marine-Traffic und so. Und habe ich direkt natürlich geguckt, wo ist ein französisches Segelboot in Island. Und das war ja Anfang Juni. Das ist jetzt auch noch nicht so die Saison. Also das heißt, da waren wirklich wenige Boote. Und dann habe ich ganz schnell ein französisches Segelboot gefunden und tatsächlich auch noch in dem Hafen, wo der, den ich kannte, dann das Segelboot gesehen hat, gesagt, ist das, sind das die? Sind die noch da? Oder stimmt Marine Traffic nicht, weil ich natürlich die Umsonstversion habe. Und er meinte, komisch, nee, das sind die nicht. Aber wieso ist da schon wieder ein französisches Segelboot? Weil das ist eigentlich nur ein Fischerhafen. Also da kommen eigentlich fast nie Segelboote hin. Und dann ist er dahin. Und so eine halbe Stunde später meint er, glaubst es nicht, das ist ein einzelner Skipper auf seiner Segeljacht und er will nach Neufundland segeln. Und seine Partnerin ist abgesprungen und er sucht doch irgendwen, der mitkommt. Und das Ganze, also ich habe wirklich so viele Wochen, Monate verbracht, damit Leute jemanden zu finden, der in die Richtung segelt und mich mitnehmen würde. Und dann war das im Prinzip innerhalb von einem Tag, von der Absage morgens, dass ich die Mail gesehen habe, bis abends habe ich jemanden gefunden, der die ganze Strecke und sich sogar freut, dass ich mitkomme und nicht nur aus Gnade mich mitnimmt. Und dann habe ich den danach natürlich getroffen und ich habe dem, den ich kannte, auch gefragt, ob er das Boot ein bisschen checken kann, dass das jetzt irgendwie auch eine seriöse Angelegenheit ist vielleicht. Und auch der Leuk heißt der Skipper, der ist halt auch schon alleine quasi von Norwegen nach Island gesegelt und hat dann aber irgendwie gedacht, kriegt das schon hin, aber Spaß macht es ihm halt nicht, das alleine zu machen. Und dementsprechend wusste ich auch, dass der jetzt nicht komplett auf mich angewiesen ist oder so, sondern dass ich halt mithelfen kann und so weiter, aber er ist nicht komplett, ja, braucht mich nicht unbedingt. Ja, und dann sind wir ein paar Tage später, haben wir Essen gekauft und nochmal getankt, das Boot gesäubert, also war noch so ein ziemlich krasser Sturm in Island und überall war dieser schwarze Sand auf dem Boot und dann sind wir losgesegelt, zu zweit. Ja.
Hast du da irgendwelche Bedenken gehabt oder habt ihr euch ein bisschen kennengelernt, ein paar Tage, ne?
Ja.
Auch, weil wenn du jetzt auf so eine größere Tour gehst mit jemandem alleine auf dem Segelboot, dann willst du ja auch ein gutes Gefühl haben. Das hast du aber gehabt.
Ja, also ich hatte bei ihm ein gutes Gefühl. Das ist natürlich immer, wenn man jetzt zu zweit ist und der ist 66, klar, wenn der jetzt einen Herzinfarkt gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich, wenn das nicht direkt an der Küste Islands passiert wäre, dann wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Also dann, ja, hätte ich vielleicht noch so ein bisschen weiterfahren, segeln können, je nachdem, wie die Bedingungen sind. Aber je nachdem, wo das passiert wäre, dann, da wäre dann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Also ich kann natürlich einen Notruf absetzen und so, aber je nach Region ist das auch einfach sehr schwierig. Also gerade auch da im Grönland, Südgrönland, da ist man so weit entfernt von allen. Also wenn er einen Herzinfarkt oder sowas gehabt hätte, dann zumindest für ihn wäre es dann auf jeden Fall nicht gut ausgegangen.
Wie waren denn die Bedingungen dann?
Ja, schon. Also ich mag das Wort nicht so gern, aber da habe ich schon öfter gedacht, dass es irgendwie ein bisschen extrem war. Also wir hatten keinen Starlink, also kein Internet an Bord. Das heißt, wir hatten dann die Wettervorhersage, als wir los sind. Und dann haben wir so alle 2-3 Tage, kann man dann über Iridium das auch so runterladen. Und dann hatten wir so eine krasse Flaute, also wir sind dann echt so 2-3 Tage nur rumgedümpelt im Prinzip, so dass wir dann in den Sturm gekommen sind, an dem wir eigentlich dachten, dass wir da schon dann längst an der Stelle vorbei wären, wenn der Sturm käme. Ja, wir mussten auch deutlich weiter südlich segeln, weil es noch viel mehr Eis gab als auf den Eischarts. Und dann hatten wir einen kompletten Tag, irgendwie 50 Knoten, natürlich alle möglichen Sachen kaputt gegangen an Bord. Antenne abgegangen, das heißt, wir konnten nicht mehr so richtig Kontakt aufnehmen, Wasserpumpe kaputt, also Sachen, die passieren. Dann sind wir gedacht, okay, wir segeln dann zu einem kleinen Ort in Südwestgrönland und sind dann da in die Richtung hin, aber das hat sich dann gezeigt, dass halt das Seeeis so krass verschoben wurde durch diesen Sturm, dass das halt auch das hat überhaupt nicht mehr gestimmt mit den Charts. Dann sind wir aber schon so weit wieder nördlich gewesen, dass wir dachten, okay, dann segeln wir halt jetzt noch weiter an den nächsten Ort und gucken, dass der dann eisfrei ist. Das war der dann auch, aber das hat halt dann nochmal 3 Tage gedauert, dass wir dann so im Zickzack gegen den Wind immer 25, 35 Knoten gegen uns da dann hin sind und halt immer wirklich viel Eis, also riesige Eisberge, ja auch viel Seeeis immer wieder zwischen. Also man hatte diese.
Habt ihr da Zusammenstöße gehabt? Also nee. Hat euch das getroffen auch? Zumindest Eisschollen oder sowas? Also
ja.
Das schon, aber keine schon, Eisberge logischerweise nicht. Das geht dann nicht gut aus. Aber.
Also man hat natürlich dann gerade bei dem Seeeis, wenn das dann so, es gibt ja so verschiedene Kategorien. Einmal, dass natürlich komplett geschlossen ist und dann gibt es aber halt so diese großen Schollen mit dann so Lücken zwischen, die sich dann auch auf dem Swell schon so hoch und runter so leicht bewegen. Da wären wir jetzt auch schon nicht durchgekommen mit dem Boot. Und dann gibt es natürlich dann diesen Bereich mit so Patches. Das heißt, dann gibt es so Gebiete, die halt ein bisschen dichter sind. Dann Gebiete mit ein bisschen mehr loserem Eis, wo man durchkommt und Gebiete dazwischen ganz ohne Eis. Und das ist ziemlich tricky, weil man natürlich nicht genau weiß, ob man vielleicht in so eine Art Bucht reinsegelt gerade. Das kann ja mehrere Kilometer sein. Und dann ist man im Prinzip in der Sackgasse und gleich im schlechtesten Falle hat sich das Eis hinter einem schon geschlossen. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, wie ist so der Wind und Strömung und so weiter, dass man halt möglichst ganz außerhalb davon segelt. Sofern man jetzt, also manche haben eine Drohne heutzutage natürlich dann oder gerade auch mit Starlink, dann könnte man irgendwie immer so die ganz aktuellen Eischarts haben. Aber das hatten wir halt nicht und das heißt, er versucht dann möglichst weit außerhalb zu segeln. Aber natürlich ist da schon viel, auch so kleines Eis oder wie so Slush im Prinzip obendrauf. Am Zug gibt dann ja größere, wie so Eisschollen, sagen wir mal. Oder was oberhalb auch der Wasseroberfläche ist. Wo man aber dann schon anhand der Wellen meistens, wenn es kein Sturm ist, erkennt, dass das noch mehr unten drunter hat. Also da muss man dann mit Abstand fahren. Genau, und dann gibt es natürlich diese Titanic-mäßigen.
Mit denen du auf Eisberge, keinen Fall zusammenstoßen möchtest.
Genau, und da muss man auch wirklich einen großen Abstand halten, weil da ist es ja wirklich so, dass das dann, das sieht man auch teilweise. Also wenn das Wetter gut ist, ne, das ist halt immer die Sache. Das sieht man wirklich, wie riesig die blau unten unter Wasser einfach leuchten und ewig noch weitergehen. Aber halt so dieses flächige Seeeis und so ist natürlich eine andere Geschichte.
War das für dich in diesen Situationen so, dass du gesagt hast, boah, genau das, was ich wollte, mega cool, jetzt geht's hier richtig ab? Oder hast du auch immer gedacht, so, was mache ich hier? Wer hätte ich doch bloß irgendwie anders gemacht?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe eher ganz oft gedacht, wow, das kommt so nie wieder. Also das kann man zwar im Prinzip bei jedem Moment im Leben denken, aber das habe ich selten so bewusst gedacht wie auf der Tour, also beim Segeln. Da gibt es einfach so viele Momente. Also Leuk, der Skipper, der ist noch nie irgendwo gesegelt, wo es Seeeis gab. Und ich kannte ja Segeln vor allem nur mit Seeeis.
Das heißt, du warst die Expertin.
Ich bin zumindest nicht komplett ausgeflippt, aber es ist natürlich auch nicht mein Segelboot gewesen. Man will einfach nicht, dass das Segelboot kaputt geht natürlich. Und,
habt ihr euch gut verstanden und habt ihr gut funktioniert als Team?
Ja, ich würde schon sagen, ja, das hatten wir eine gute Zeit so zusammen. Ich koche ja gerne und habe dann immer jeden Tag vernünftig was gekocht und der hat sonst immer nur so seine Yum-Yum-Nudeln oder so gehabt, wenn der alleine, also gerade bei den Crossings, dann ist man ja quasi 24 Stunden am Segeln. Das heißt, wir haben dann immer so Schichten gemacht, 3-4 Stunden, je nach Temperatur auch, uns abgewechselt und dann haben wir aber so einen Rhythmus gefunden, dass ich dann gekocht habe oder Frühstück gemacht habe. Genau, und er hat das irgendwie aber auch nicht so. Also Wasser kochen konnte der schon ganz okay bei Wellengang, aber irgendwie alle für alles andere hat ihm dann irgendwie die Muße gefehlt. Und das ist ja schon irgendwie so eine Sache für sich da, auf dem Segelboot dann zu kochen noch und irgendwie Gemüse zu schnipseln. So, während man sich irgendwie versucht festzuklemmen und guckt, dass der Topf nicht wegfliegt und solche Geschichten.
Das sind eine Menge Skills, die du schon gelernt hast jetzt, ne? In Sachen Segeln.
Ja.
Aber nicht nur in der Hinsicht wahrscheinlich. Du bist jetzt fast 3 Jahre unterwegs, hast mit Sicherheit jede Menge gelernt, aber was würdest du sagen, sind so die bedeutendsten Dinge, die du gelernt hast? Also Fähigkeiten vielleicht tatsächlich im Outdoor-Kontext, aber auch darüber hinaus. Was hast du gelernt?
Also manchmal schwer in Worte zu fassen, weil man es natürlich irgendwie aus dem Moment heraus nicht so wahrnimmt vielleicht. Im praktischen anwendbaren Sinne ist vielleicht, dass ich ruhiger oder entspannter geworden bin, gerade auch im Winter. Einfach so im Umgang mit Eis und kälteren Temperaturen, dass, ja, wenn dann irgendwas kaputt geht, oder ich habe ja auch Island zum Beispiel, kam ein Freund aus Norwegen zu Besuch und wir haben Island dann von Norden nach Süden einmal durchquert im Winter. Allerdings war ich krank. Also das ist schon sehr lange gewesen, dass ich so krank gewesen bin. Das hat halt irgendwie so, der hat das, glaube ich, ein bisschen mitgebracht. Er war davor krank und dann nach 6 Tagen, wo er dann da war, insgesamt bin ich dann krank geworden. Und das waren dann so 2-3 Tage in unsere Tour quasi, hat das angefangen. Und ich habe mich da hingeschleppt und dann hatten wir auch noch irgendwie Probleme mit dem Kocher. So Funken sind da rausgekommen. Also wir haben dann im Zelt gekocht. Aber wir konnten aber halt, weil das so vereist war, auch keine richtige Küche graben, was man ja sonst oft dann im Winter macht, dass man so im Schnee so eine Küche gräbt. Und dann hatten wir auch nicht so viele Eisschrauben dabei, um das Zelt so richtig gut festzumachen. Auf jeden Fall nicht so eine super günstige Situation, um krank zu sein. Aber irgendwie habe ich dann einfach, also das war was ich am Anfang ja mir erhofft hatte, dass ich so eine Art Esel-Mentalität mehr entwickle. Und das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, wenn ich jetzt in der Situation ein Jahr früher gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall anders reagiert. Und auch als ich mit Leuk da alleine auf dem Boot war und das wieder in dem Eis waren und dann kam noch Nebel. Man merkt das manchmal nicht so richtig in diesen Eispatches, weil dann dieser Swell, das wird alles so ganz sanft und mystisch. Und außerhalb ist Sturm, aber das Eis verändert einfach so die Wellen so stark, dass man halt irgendwie da gar nicht so diesen Sturm vielleicht mitbekommt. Das wusste ich natürlich, aber Leuk war das irgendwie in dem Ausmaß, glaube ich, nicht so klar, dass das halt wie so eine krasse Kante ist, und wo man dann raussegelt und dann ist auf einmal irgendwie die Hölle los. Dann zu sagen, okay, wir müssen aber hier raus, trotzdem raussegeln, weil wir sonst eingeschlossen sind im Eis, und dann aber auch sagen, wir machen das. Ich weiß zwar, dass du mehr Segelerfahrung hast, aber wir machen das jetzt trotzdem. Und das war dann ja auch die richtige Entscheidung. Und da war aber dann nicht irgendwie panisch oder so zu werden, sondern halt einfach eins nach dem nächsten zu machen. Das ist auf jeden Fall, was ich wirklich einen deutlichen Unterschied merke zu vorher, was ich gelernt habe. Ja.
Inwiefern bereitest du dich jetzt auf den Winter vor und auf das, was da kommt? Was kommt da jetzt überhaupt? Also was ist der nächste Step?
Also jetzt für ganz Kanada ist meine Idee erstmal, ich bin ja ganz im Osten angekommen, einmal an die Westküste nach Vancouver im Prinzip zu gehen. Und dann, ich habe einen Aufenthalt Gott sei Dank für 2 Jahre bekommen, aber kein Arbeitsvisum, sondern einfach nur der reine Aufenthalt. Das heißt, ich muss auch so ein bisschen sagen, ich kann nicht zu lange hier rumhängen. Plus, ich muss natürlich so ein bisschen die politische Entwicklung des Nachbarlandes beobachten, beziehungsweise der Nachbarländer. Dementsprechend kann ich dann, wenn ich da im Westen angekommen bin, sagen, okay, ich gehe jetzt tatsächlich hoch in Yukon und dann nach Alaska, was natürlich so der Traum wäre und was ich zeitlich auch ausgehen würde. Oder wenn das halt dann, wenn ich da dann ankomme, Ende nächsten Jahres in Vancouver, also so ist der Plan, wenn das dann sich abzeichnet, dass ich da nicht reinkommen würde nach Alaska oder so, dann muss ich natürlich irgendwas von der Westküste finden, dass ich da dann irgendwie mit dem Boot wegkomme. Und jetzt hier direkt in nächster Zukunft steht erst an, dass ich nach Winnipeg, das sind so etwas über 2000 Kilometer, mit Ski gehe. Genau, das ist so der Plan. Und da habe ich jetzt meine Ski hier vorbereitet, die Gott sei Dank jemand von Island, der hierher geflogen ist, hat die dann als Gepäck mitgenommen. Genau, eine Pulka organisiert und dann wahrscheinlich in einer Woche ungefähr geht's dann los und dann hoffentlich nicht mehr zu viele Plusgrade.
Dann hast du die Pulka hinter, dann bist du querfeldein unterwegs, kommst aber sicherlich auch mal irgendwo in einen Ort, musst du mal eine Straße überqueren oder so, wo du dann deine Pulka tunlichst nicht so drüber schreddern solltest, weil sie sonst wahrscheinlich kaputt geht. Ne? Brauchst du auch noch eine Lösung
genau.
Oder hast du mit Sicherheit schon?
Da habe ich tatsächlich schon, ja. Das ist natürlich was ich gelernt habe, aber eher unter dem praktischen Bereich fällt. Also ich hatte schon öfter irgendwie in diesen Mischgebieten, sagen wir mal, Touren gemacht. Und in Norwegen hatte ich natürlich auch die Schwierigkeit, am Anfang war es so warm, dass einfach so viel abgeschmolzen ist, dass halt irgendwie sämtliche kleinen Wege, die im Winter, die werden ja nicht geräumt oder irgendwas, das sind eigentlich immer Schnee, aber komplett abgeschmolzen und das war dann nur noch Schotterweg. Da hatte ich dann halt so kleine Räder und mit Holz sowas ganz Simples gebaut, weil ich halt eigentlich dachte, ich muss mal hier und da eine kleine Straße überqueren. Hat funktioniert, aber es war halt einfach ultra anstrengend und dann natürlich war das früher oder später kaputt. Und dann in Island hatte ich ein bisschen eine bessere Version gemacht, aber die Räder waren ein bisschen klein. Daraus habe ich das nochmal gelernt. Und jetzt hatte ich das Glück, dass hier tatsächlich das ist so ein Terrassen-Treppen-Metallbau-Unternehmen. Und die haben mir jetzt so einen Wagen gesponsert. Also ich kam dahin mit eigentlich nur dem Wunsch, dass ich Gewindestangen aus Edelstahl finde. Dann hätte ich mir selber gebaut. Und dann hatten die das nicht und meinten dann, wir können dir aber was bauen.
Das war nett.
Ja, super nett. Und jetzt habe ich einen hoffentlich guten, also sieht auf jeden Fall nach dem besten Wagen aus, den ich jemals hatte. Natürlich ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, gerade jetzt hier, weil das so eine große Distanz ist, werden auch immer wieder längere Strecken. Also es summiert sich einfach so schnell, dass ich dann hier 10 Kilometer, da 20 Kilometer irgendwie dann über eben nicht nur schönen Schnee die Pulka ziehen muss. Und dann ist gut, glaube ich, einen vernünftigen Wagen zu haben, ja.
Wenn du dann Kanada durchquert hast, dann kommt Alaska irgendwann und dann war die Idee ja immer, auch durch Russland dich zu bewegen. Das ist momentan ja immer noch schwierig, aber in 2 Jahren kann das ja auch schon wieder anders aussehen. Darauf setzt du wahrscheinlich und machst dich jetzt erstmal nicht verrückt, so vermute ich.
Ja, das bringt einfach nichts, mir dann zu sehr den Kopf zu zerbrechen. Ja. Also ich kann das von meiner Position aus nicht verändern. Und auch Alaska, also bevor ich nach Russland kommen könnte, müsste ich ja auch erstmal noch durch Alaska. Ja, die USA machen es einem auch nicht so leicht aktuell. In der aktuellen Lage würde ich trotzdem noch sagen, ich gehe da halt jetzt hin und im größten Zweifel lassen sie mich halt nicht rein an der Grenze, weil sie irgendwie meinen Social Media gesehen haben oder so. Ja, bleibe ich einfach offen und halt die Ohren offen und nach Möglichkeiten. Ja, in der Zeit kann einfach so viel passieren noch.
Du bist ja jetzt auch gerade bei Menschen, die dir Hilfe angeboten haben, untergekommen. Du triffst immer wieder Menschen, die dir auch helfen, dich unterstützen.
Ja.
Ist das tatsächlich das, was so auch die Praxiserfahrung ist? Oder sind das die Highlights, die dann irgendwo mal durchsickern oder die du teilst? Sind da auch Menschen, wo du sagst, oh Gott, was sind das denn hier für Landeier? Also ist das repräsentativ?
Also ich kann eigentlich gar nicht so viel teilen, wie ich gute Sachen erfahre in Bezug auf Menschen, muss ich sagen. Das ist einfach unwirklich. Ich hatte ja am Anfang auch in Neufundland, da waren auch schon einige Waldbrände, aber das hat noch nicht mein Wandern irgendwie beeinflusst. War halt extrem heiß einfach und trocken. Ich hatte ein bisschen Wasserprobleme bekommen zwischenzeitlich, aber ich konnte trotzdem überall gehen, wo ich wollte. Aber in Nova Scotia und New Brunswick war dann so, dass die Waldbrände so extrem geworden sind, dass halt die ein Wanderverbot ausgesprochen haben. Das heißt, man durfte gar nicht in Wälder, man durfte nicht die Straßen verlassen und man durfte nicht wild zelten. Und dementsprechend musste ich jeden Abend Leute finden, die ein Grundstück haben, also weg von dem öffentlichen Land. Das hat dann dazu geführt, dass ich im Endeffekt fast jeden Tag neue Leute kennengelernt habe, die irgendwie mich ja entweder eingeladen haben, rein oder halt zum Abendessen oder zum Frühstück oder dann morgens, nachdem ich dann da vielleicht gezeltet habe oder in der Scheune geschlafen habe oder so, auf einmal dann, und willst du nicht noch einen Kaffee oder dann mir ja auch irgendwie Müsli-Riegel oder alles Mögliche. Also so eine extreme Euphorie, ja, das habe ich irgendwie so vorher noch nie erlebt. Also ich kann mich auch nicht in Skandinavien beschweren, ehrlicherweise, aber das ist trotzdem schon eine andere Mentalität.
Wie verbringst du Weihnachten?
Weiß ich noch gar nicht. Vermutlich gehe ich kurz vor Weihnachten dann los und dann bin ich wahrscheinlich irgendwo im Zelt oder so. Also ich habe es noch nicht richtig geplant.
Eingeschneit mit Schnee auf den Tannen, so ein paar Lichter irgendwo in der Ferne und die Rentiere kommen vorbei.
Ja, vielleicht ein Elch, ne?
Ja, genau. Ja, Nee, das wird schwer.
Bis jetzt hatte ich ja, letzte Weihnachten war ich ja in Island auf der Farm und davor das Weihnachten war ich ja in Tekenes in Nordnorwegen. Und das war immer so klar. Also in Island habe ich halt so richtig das komplett isländische Weihnachten miterlebt mit diesem, die haben ja auch Skata, das ist so dieser verrottene Rochen im Prinzip.
Ja, wie schmeckt das?
Ich weiß nicht, ob man das noch unter Schmecken oder schon Ätzen einbuchen muss. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen.
Aber die essen das gerne oder ist das so ein Gimmick eher?
Also ich habe gehört, dass manche Leute das echt gerne essen, einmal im Jahr. Also das ist ja nicht, dass sie das dauernd essen, sondern eigentlich am 23. Dezember, dass halt dieser Rochen, der ist ja irgendwie ein halbes Jahr oder so eingegraben und fermentiert dann vor sich hin und hat so einen extrem beißenden Ammoniakgestank. Also wirklich extrem, das geht einem so in die Augen und in den Kopf. Das wird dann einmal im Jahr und gekocht am 23., damit einem das Weihnachtsmahl noch besser schmeckt.
Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen, was der Hintergrund ist der Tradition.
Es gibt aber auch wirklich Leute, also die, wo ich dann gewohnt habe, die beiden, die fanden das auch irgendwie echt toll. Also es kam dann auch von den verschiedenen Nachbarsfarmen irgendwie die Leute und die haben den Tisch schön gedeckt und gab dazu Kartoffeln. Das ist ja nicht, dass es bei diesem Skata, diesem Fisch bleibt, sondern dann wird zur Krönung oben drüber ja noch flüssiges Schaffett mit crunchigem Schaffett gegossen. Und dieser Skata wird noch ewig gekocht. Das heißt, der fällt dann von diesen Knochen ab und man, ja, das ganze Haus, also alle Kleidung, alles riecht halt einfach danach nach diesem Ammoniak. Das ist aber ich hab's ein ganz kleines Stück probiert und das, ja, ich habe mich wirklich krank ein bisschen danach gefühlt. Aber es gibt auch Leute, die es nicht mögen.
Was wünschst du dir denn? Also jetzt gar nicht unbedingt zu Weihnachten, sondern für das von dem, was kommt fürs neue Jahr.
Ja, einmal natürlich, dass es einfach weitergehen kann. Ja, natürlich, dass ich gesund bleibe, solche Sachen auch. Aber vor allem aber auch, dass ich ja es schaffen kann, möglichst viele Leute auch noch dafür irgendwie zu begeistern oder vielleicht auch jemand mal ein Stück nochmal mitkommt. Also so wie in Island habe ich ja auch Besuch gehabt oder in Norwegen ja auch. Einfach, dass ja mehr Leute irgendwie daran noch teilhaben. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch.
Hast du eine Botschaft mit dem, was du da machst?
Ja, das ist immer so eine Sache. Das auf so einen Satz so zu limitieren. Das Wichtige ist halt einfach das Gehen. Also dieses Gehen, das ist sowas Unhierarchisches vom Ursprung her. Und das ist ja auch was in meinem Projekt eigentlich so sehr wichtig ist, dass es halt eben nicht neue Hierarchien kreiert, einmal in der Art und Weise, wie ich irgendwie darüber spreche oder wie ich versuche, das zu dokumentieren, aber auch, wie ich es mache. Ja, und das Gehen verbindet einfach alle unsere Vergangenheit im Prinzip, unsere aktuelle Infrastruktur. Man bekommt auf einmal eine ganz neue Perspektive auch irgendwie auf die Infrastrukturen, die es gibt. Also gerade hier ist natürlich extrem, weil alles ist für Autos ausgelegt, viel, viel mehr nochmal als in Europa. Ja, und ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, dass sie im Prinzip dauernd das nur durch die Autoperspektive ihr Land oder die Welt generell konsumieren und halt ja improvisieren zu müssen und zu reagieren zu müssen. All diese Dinge, das ist ja im Prinzip ja eine Art, eine Freiheit, die unhierarchisch ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ausgedrückt war, aber auf jeden Fall, das ist was sehr, sehr wichtig ist für mich, ich denke für alle, und halt eben im Gehen verbunden wird und halt alle auf dem Weg auch verbindet.
Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so formulierst, weil wenn du so sagst, du wünschst dir, dass die Leute sich dafür begeistern, für das, was du tust, deswegen habe ich das nochmal so gefragt, ne? Was ist denn das, wofür du da unterwegs bist oder was du auch weitergeben möchtest mit dem, was du tust, mal unabhängig davon, dass einfach Spaß macht. Mhm. Also auch nicht immer nur Spaß macht, ja, je nach Wetter und je nach Herausforderung, aber dass es irgendwie wertvoll ist, da draußen sich in der Natur zu bewegen.
Ja, und das ist vielleicht, was auch ich am Anfang gesagt habe mit dem Segeln, weshalb ich Segeln toll fand oder finde, ist einfach so eine Art Freiheit. Und das ist jetzt nicht so, Segeln ist frei und das Meer und so weiter, sondern es ist im Prinzip eine Art von Entscheidungen, die man dauernd durchgehend trifft, die halt nicht daran gebunden sind, was andere Leute einem als Struktur vorgeben. Und das ist halt irgendwie was in so vielen anderen Bereichen des Lebens sozusagen, was kann man so metaphorisch im Prinzip übertragen, aber ja, was so wichtig ist und was vielleicht manchmal schon einem gar nicht bewusst ist, wie eigentlich, also natürlich, das ist eine privilegierte Situation, aus der ich spreche, das ist mir auch klar, aber wie frei der Mensch als solcher ist, durch so viele Dinge, die man meint, machen zu müssen, teilweise ja auch, dass man gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich super viel Freiheit hat. Und das ist ein sehr großes Wort. Aber ich denke einfach, das Gehen, Wandern oder halt einfach so dieses Unterwegssein, nennen wir es mal so, aus Muskelkraft, langsam und vor allem halt nicht durchgehend auf diesen Infrastrukturen, das kann einem einfach nochmal eine neue Perspektive darauf eröffnen.
Wenn du nochmal die Perspektive wirfst auf die Zeit, ich sage jetzt mal vielleicht vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, dein Alltag in Münster, vielleicht kannst du das noch abrufen, wie es dir da so ging. Sicherlich auch nicht schlecht, aber wenn du es vergleichst mit heute, gibt es einen Unterschied, wie du dich so fühlst?
Also vom Kopf her würde ich sagen, war ich da viel enger, / fokussierter. Da habe ich ja auch bereits schon an Round Motion gearbeitet und das vorbereitet. Plus dann war Corona. Das heißt, ich habe im Prinzip mein ganzes Leben habe ich eigentlich dem gewidmet zu arbeiten, möglichst viel zu arbeiten und noch mehr zu arbeiten, um halt irgendwie Geld anzusparen, weil das war natürlich irgendwie das Wichtigste im Prinzip in meiner Vorbereitung. Also weil alles andere kommt ja auf den Weg. Plus dann war ich da auch in so einer ungünstigen Wohnsituation. Ja, und dann einfach super viel für nicht so wahnsinnig gute Bezahlung eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, gearbeitet, aber halt eben mit diesem Ziel, dann halt eben dafür zu sparen. Und das hat natürlich dann irgendwie den ganzen anderen Wert gegeben, als wenn man jetzt einfach sich nur zur Arbeit schleppt, wenn man das halt machen muss.
Wie fühlst du dich von innen heraus?
Ja, das ist vielleicht was ein größerer Unterschied, dass ich eigentlich sehr mich so ganzheitlicher fühle. Bin jetzt nicht so nur in der Natur die ganze Zeit, aber einfach so, dass ich das machen kann, was ich mir vorgenommen habe. Und jetzt auch inzwischen einfach, weil es jetzt ja fast 3 Jahre sind, bin ich auch an dem Bereich oder in dem Punkt angekommen, wo ich so weit entfernt bin, einmal geografisch, aber auch zeitlich, dass ich das mir nicht hätte mehr vorstellen können. Natürlich denkt man irgendwie so, ich könnte dann vielleicht da sein oder da sein, aber ich wusste natürlich nicht, wie ich sein würde oder was ich bis dahin alles gelernt habe und wie die Route gewesen wäre. Also wenn es mit dem Segeln anders gegangen wäre, hätte es sein können, dass ich dann vielleicht schon im 2. Jahr hier in Kanada angekommen wäre und gar nicht Island und Grönland gesehen hätte. Also es hätte einfach so schnell so anders laufen können. Oder natürlich, wenn ich einen Unfall gehabt hätte, dann auch ganz anders. Ja, und das aber halt jetzt alles so machen zu können und wie in so einen offenen, riesigen Raum zu gehen, die Arme ganz weit geöffnet oder das Herz. Und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ja, am Anfang war das viel, viel mehr geplant gehabt, welche Route dann über Oslo und dann nach Tirkenes. Und das war einfach schon habe ich viel mehr Informationen auch über die verschiedenen Orte auf dem Weg gehabt. Und dann dachte ich, ah, da brauche ich neue Schuhe, dann kann mir da wer die Schuhe hinschicken. Und jetzt denke ich so, ah, ungefähr in 500 bis 700 Kilometern gehen die Schuhe kaputt, da muss ich irgendwo hinkommen, wo es einen Laden gibt. Genau, und dann so ungefähr ist es jetzt, irgendwie ist ein ganz anderer Kopf dahinter. So, ja, und das hätte ich mir so vorher nicht vorstellen können, einfach, ja.
Ja, da wünschen wir dir, dass alles gut geht, bei dem was kommt.
Dankeschön.
Dass du vor allen Dingen jetzt halbwegs romantische Weihnachten irgendwo verbringst. Ja, da ja. Im Wald. Ich werde es verfolgen auf jeden Fall über Instagram. Das ist so mein Kanal, wo ich das tue. Vielen, vielen Dank, Katharina, für das Update.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja.
Nicht das letzte gewesen sein. Ich bin gespannt, wann wir wieder sprechen. Aber so, vielleicht schaffen wir das einmal im Jahr, ne, dass mal so ein Update von dir kommt.
Dann gibt es immer auch genug zu berichten. Ja.
Ja, genau. Danke dir.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Was für eine Reise. Wenn du diese Reise von Katharina verfolgen möchtest, dann kannst du das am besten über Instagram tun. Du findest sie da unter Round Motion. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass dieser Account auftaucht, wenn du einfach Katharina Kneip bei Instagram suchst. Wenn du ganz sicher gehen willst, ich packe die Links sowohl zum Instagram-Account als auch zu Katharinas Website Round Motion in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, indem du immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast bekommst, aber auch darüber hinaus. Wenn du den noch nicht abonniert haben solltest, diesen Newsletter, dann lege ich dir das sehr ans Herz. Kannst du tun unter christoförster.com/frei-raus. Wie gesagt, diese Woche immer sonntags erscheint der. Alle Links zu Katharina Kneip da drin. Aber ich schaue auch nochmal, was ich sonst noch an Inspiration finde für diese Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, die ja immer eine wunderbare Möglichkeit ist, sich auch inspirieren zu lassen, mal runterzukommen, Sachen zu sortieren, nicht nur im Außen Sachen zu sortieren, also Dinge von A nach B zu räumen, sondern auch im Inneren etwas zu sortieren und klar zu ziehen, sich vorzubereiten auch auf das, was dann beginnt am 1. Januar, nämlich ein neues Jahr. So aufgesetzt, wie das manchmal ist mit den guten Vorsätzen, wenn wir diesen Anlass, dass ein neues Jahr beginnt, für uns aber ja wirklich aus dem Inneren heraus nutzen, um Dinge zu verändern, so gut ist dann dieser Anlass doch, weil er einfach einen neuen Abschnitt markiert. Bevor wir was verändern, macht es aber natürlich total Sinn, uns erst einmal darüber klar zu werden, wo wir denn eigentlich hinwollen, was uns wirklich wichtig ist. Und dafür ist diese Zeit wunderbar geeignet, jetzt bis zum 1. Januar. Nächsten Dienstag gibt es dann die letzte Folge frei raus in diesem Jahr. Und da freue ich mich natürlich, wenn du auch da wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Sometimes